Die geheimnisvolle Botschaft, was steckt dahinter? In der Regel redet Gott, wenn er zu Menschen spricht, sehr deutlich. Und man kann es verstehen, nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Verstand. Manchmal jedoch hat Gott auch geheimnisvoll gesprochen und manche Bedeutung des Gesprochenen hat sich erst im Laufe von Jahren, manchmal Jahrzehnten oder Jahrhunderten herauskristallisiert und wurde deutlicher und deutlicher. Ich glaube, gerade in dieser Vorweihnachtszeit begegnen uns, wenn wir uns mit diesen Texten beschäftigen, die rund um die Geburt unseres Herrn Jesus sich bewegen, auch manche geheimnisvolle Botschaften, die Menschen, als sie sie gehört haben, noch gar nicht so recht einsortieren und verstehen konnten. Wir heute sind in der glücklichen Lage und leben in einer Zeit, wo wir zurückblicken können, wo wir das ganze Wort Gottes haben, was manche Leute im Altertum noch nicht hatten, und wo wir viele Dinge verstehen können mit anderen Bibeltexten zusammen und mit dem, was auch schon geschichtlich geschehen ist. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine alte Geschichte, eine Geschichte, die uns im 4. Buch Mose beschrieben wird und von da aus einen Bogen spannen und ihr werdet es merken, wie diese geheimnisvolle Botschaft, die wir dort finden, wie sie sich immer mehr an Klarheit gewinnt. Dazu eine kleine Einstiegsgeschichte. Vor einigen Jahren haben wir in der Jungschar wollten wir ein Geländespiel machen, ein Stadtspiel, und das Wetter war recht schlecht und dann haben wir das hier im Haus gespielt, haben es dann drinnen vorbereitet. Ist schon ein paar Jahre zurück. Vielleicht erinnern sich noch manche, die dabei waren, die heute schon aus der Jungschar raus sind. Es ging darum, Sterne zu suchen. Also Sternbilder, die hatten wir aufgeklebt mit so Leuchtsternen auf schwarzer Pappe und man musste dann ein Sternbild entdecken mit Taschenlampe im Dunkeln. Das war jetzt genau diese Zeit, wo es nachmittags schon dunkel ist. Haben es dann im Haus gemacht, alle Lichter aus und jedes Sternbild war dann noch mit einem Buchstaben versehen und wenn man diese Buchstaben oder einem Wort versehen und wenn man diese Wörter in die richtige Reihenfolge gebracht hat, dann bekam man einen Bibelvers als Lösung. Und genau das war die geheimnisvolle Botschaft, über die wir uns dann auch kurz unterhalten haben. Und dann haben wir auch über Sterne gesprochen. Ein Stern spielt ja auch in der sogenannten Weihnachtsgeschichte eine wesentliche Rolle. Ihr kennt das. Und haben mal so ein bisschen zusammentragen lassen über Sterne, was den Kindern dazu einfiel. Dazu gleich aber auch noch etwas mehr. Und der Vers, der dort herauskam, das war eben die Botschaft, um die es heute Morgen gehen soll. Ich lasse euch noch ein bisschen gespannt. Wir lesen noch nicht diesen Vers, sondern ich möchte euch erst die Geschichte um diesen Bibelvers herum kurz erzählen, dass ihr wisst, in welche Situation hinein dieser Satz gesprochen wurde. Dazu gehen wir in die Geschichte Israels zurück. Wir betrachten ja gerade Mittwochabends die Geschichte Israels, die Wanderung durch die Wüste, Anfang von der Befreiung aus Ägypten und sind ja auch jetzt im 4. Mosebuch angekommen. Und auch diese Geschichte werden wir demnächst uns etwas näher anschauen. Und wir befinden uns jetzt schon am Ende dieser 40-jährigen Wüstenwanderung des Volkes Israel. Ich habe euch eine Karte mitgebracht und vielleicht könnt ihr es erkennen. Ich weiß es nicht, ob es bis hinten zu sehen ist. Ihr habt also hier Israel, hier ist das Mittelmeer, hier unten ist die Sinai-Halbinsel, wo ja das Volk durchgewandert ist. Und man war jetzt an der Grenze zum Land Kanaan Israels angekommen, also auf der Ostseite des Jordan, nördlich des Landes Moab. Und es war ja ein riesiges Volk. Die Bibel spricht von 600.000 kampffähigen Männern plus Familien, also ein riesiges Volk, was dort lagerte in der Jordanebene. Und wir können uns vorstellen, dass die Völker drumherum und so auch das Volk der Moabiter, die ja ganz entfernt verwandt waren mit Israel, dass sie das nicht so besonders prickelnd fanden. Also man hatte schon so ein mulmiges Gefühl, so ein großes Volk lagert da, was wird jetzt geschehen, gehen die wieder weg oder bleiben die hier und wie wird die Zukunft aussehen? Und der König von Moab, der hieß Balak, dieser König Balak, der hat Angst bekommen und sagt, ich muss irgendwas unternehmen gegen dieses Volk. Allerdings war ihm klar, dass er militärisch da wenig Chancen hatte. Die Moabiter waren ein eher kleineres Volk. Aber er hat sich eine andere Idee ausgedacht. Und zwar hat er sich gedacht, ich kenne einen Propheten, also keinen Propheten Gottes, sondern einen heidnischen Propheten, der auch Magier oder Zauberer ist, der also mit den dunklen Mächten in Verbindung steht. Und diesen, den bestelle ich her und dann soll er mir dieses Volk verfluchen. Soll also einen Fluch auf sie herabziehen, damit die Sache irgendwie gut für uns ausgeht. Dieser Prophet hieß Bileam. Und ihr könnt schon mal das zweite Mosebuch in Kapitel 24 aufschlagen, denn dort werden wir jetzt uns die Sache etwas näher anschauen. Bileam kam aus Petor, das ist nördlich von Israel gelegen, war eine ziemliche Strecke, die er zurücklegen musste. Die Boten des Königs Balak gingen mit viel Geld zu Bileam und sagten, komm und verfluche uns dieses Volk. Und das geht dann so ein bisschen hin und her, erst sagt Bileam, nein, das kann ich nicht machen. Zum Schluss geht er aber doch mit. Und irgendwie das Geld überzeugt ihn davon, dass das vielleicht doch ein guter Plan sei. Auf der Reise, er reitet auf einer Eselin diesen Weg, merkt er, dass Gott das nicht gut findet. Gott untersagt es ihm sogar. Und er warnt Bileam mehrfach und einmal sogar, indem die Eselin plötzlich sprechen kann. Das ist ein Wunder Gottes, für Gott ist das ja kein Problem. Und diese Eselin sagt, mach das nicht. Aber Bileam geht darüber hinweg. Und wer hier der wirkliche Esel ist in der Geschichte, das merkt man, wenn man dann weiterliest. Bileam geht zum König von Moab, zu Balak, und er sagt ihm, ja, wir gehen jetzt auf so einen Berg hier, wo man das Volk sehen kann, und dort bauen wir einen Altar auf, bringen ein Opfer, und dann werde ich das Volk verfluchen. Aber er kriegt es nicht hin. Er schafft es nicht. Weil er muss das sagen, was Gott ihm vorschreibt. Und das ist wunderschön zu sehen. Dreimal passiert die gleiche Szene. Dreimal bringt er Opfer da, geht auf einen neuen Berg, baut Altäre, opfert und sagt, jetzt verfluche ich das Volk. Aber er muss Gutes sprechen, weil Gott es nicht zulässt, dass Bileam einen Fluch über Israel ausspricht. Ja, es kommt sogar so weit, dass er es segnen muss. Segnen heißt immer Gutes von oben herab wünschen auf jemanden. Und im Auftrag Gottes muss er dreimal Segenssprüche über Israel aussprechen. Wir können uns vorstellen, der König Balak, der tobte, dem war das ja überhaupt nicht recht, was da passierte. Er hatte viel Geld investiert und seine Hoffnung da reingesetzt. Aber Bileam konnte nur das sagen, was Gott ihm eingab. Die Geschichte geht dann weiter, dass Bileam König Balak noch einen Tipp mitgibt, als er merkt, ich kann das Volk nicht verfluchen, aber ich kann das Volk verführen, zur Sünde verleiten. Und das geschieht dann auch und Israel muss es schmerzlich erleben, dass Gottes Kinder nicht verflucht werden können, aber verführt werden können. Das ist übrigens bis heute so. Das Böse kann uns nichts anhaben. Wir sind in der Hand des Herrn Jesus geborgen und gerettet. Er steht über uns, er hält uns fest in seiner Hand. Und wir brauchen auch keine Angst zu haben vor bösen Dingen. Aber Verführung zur Sünde, das ist und bleibt ein Thema. So hat es Israel auch erlebt. Ich wollte das nur grob skizzieren, dass ihr wisst, diese geheimnisvolle Botschaft, und jetzt wollen wir sie mal lesen, in Kapitel 24, Vers 17, in welche Szene hinein sie gesprochen ist. Das ist also ein Satz jetzt aus diesem Segensspruch, den Bileam über Israel ausspricht. Und er sagt dort, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahe. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Fürsten der Moabiter und verstören alle Kinder Seths. Je nach Übersetzung werdet ihr das etwas anders vielleicht formuliert finden in eurer Bibel. Das ist diese geheimnisvolle Botschaft. Und sie ist ja wirklich geheimnisvoll, oder? Stellt euch mal vor, ihr wärt dort damals gewesen, also ein Moabiter, der kam ja schon mal gar nicht klar damit wahrscheinlich. Er merkte nur, das geht irgendwie auch gegen uns. Und ein Israelit, ja, was hat er daraus verstehen können? Nun, es sind Begriffe drin, die wir kennen und die auch die Leute damals kannten. Sagen wir mal, der Begriff Stern oder Jakob, sinnbildlich für Israel. Ein Zepter, das Herrschaftssymbol eines Königs. Aber so insgesamt, die Botschaft, die war schon sehr verschlüsselt. Irgendwie ahnen wir hier, es ist eine Zukunftsaussage über Israel, über jemanden, der herrschen wird, aber wer oder was? Und was hat es mit diesem Stern auf sich? Die geheimnisvolle Botschaft. Und jetzt machen wir, oder gebe ich euch noch einen kurzen Rückblick. Als wir damals über den Stern sprachen dann mit den Kindern, haben wir mal überlegt, was so ein Stern, also wir hatten gefragt, ja, welche Begriffe könnt ihr erklären aus diesem Satz? Und der Stern war das erste. Ein Stern, was für Eigenschaften hat ein Stern? Er leuchtet. Er gibt Orientierung. Im Altertum war das ganz wichtig, sich anhand der Sterne orientieren zu können. Ein Stern steht scheinbar am gleichen Fleck. Also ist wirklich ein Fixpunkt, ein Orientierungspunkt. Es ist Licht, er ist immer da. Also es gibt schon so ein paar Begriffe, die man damit irgendwie in Zusammenhang bringt. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung und gehen mal ins Matthäusevangelium. Wir wollen eine Begebenheit miteinander lesen, wo auch ein Stern eine große Rolle spielt. Und die kennt ihr alle, die Geschichte. Und gerade jetzt so in der Vor- und in der Weihnachtszeit wird sie mit Sicherheit auch oft gelesen werden. Matthäus 2, ich lese uns die ersten 6 Verse. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa. Denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Ja, heute wissen wir, ne, was Biliam damals von Ferne sehen durfte. Der Stern aus Jakob. Natürlich, das ist der Messias, der Retter, der Christus, der damals schon auch vorher, angekündigt worden ist. Aber ich glaube, dass niemand das damals, als Biliam das aussprach, so richtig verstehen konnte. Wir können das heute und darüber können wir dankbar sein. Es kommt der Retter, der Messias. Und das war die Hoffnung über viele Jahrtausende, die Hoffnung im Volk Israel, die Hoffnung der Juden. Wann kommt er? Diese Frage, die sie quasi jeden Tag irgendwo hatten, wann wird es soweit sein, dass der Retter kommt? Er, der alle Macht haben wird, der das Zepter der Regierung in seiner Hand hält, der hell wie ein Stern leuchtet, wann wird er kommen? Und dann diese Geschichte hier. Die fand ja nicht, das wird oft falsch dargestellt, die fand ja nicht statt, also mit diesen Magiern oder den Weisen, als das Jesuskind gerade geboren in der Krippe lag. Es war einige Zeit später. Genau können wir das nicht sagen aus dem Text, aber dass es etwas später war, das kann man schließen aus den ganzen Begebenheiten hier. Allein die Tatsache, das lesen wir nachher noch, dass sie Maria und das Jesuskind und Josef in einem Haus antrafen, also nicht im Stall. Also es war auf jeden Fall etwas später. Wie kommt es, dass diese Männer aus dem fernen Morgenland, wie es genannt wird, nach Jerusalem gehen und einen neugeborenen König suchen? Das ist doch seltsam, oder? Wie kommt es dazu? Was bewegt die Männer, sich auf die Reise zu machen? Und dazu müssen wir uns ein wenig mit dem Gelesenen auseinandersetzen. Zunächst mal lesen wir von Magiern. Das ist wohl die beste Übersetzung des Wortes, was hier im Griechischen gebraucht wird. Und Magier, das bedeutet jetzt weniger so Hokuspokus und Zauberei, als dieses Wort, was hier benutzt wird. In Persien wurde es gebraucht für eine Priesterklasse, also für eine Gruppe von Menschen, die als Priester arbeiteten. Und man weiß heute, auch aus den historischen Schilderungen, dass diese Leute gleichzeitig auch Wissenschaftler waren, die sich vor allem auch mit der Astronomie auseinandersetzten, also mit der Sternenkunde. Bitte, Astronomie hat nichts mit Astrologie zu tun. Verwechseln wir das bitte nicht. Astrologie, das ist die Sache mit Horoskopen und Sternbildern und Deutungen, wo man da irgendwas hineinlegen will. Das ist Hokuspokus und größter Unsinn. Hat auch überhaupt keine Auswirkungen, auch überhaupt nichts zu sagen. Und wir sollten uns auch nicht groß damit auseinandersetzen. Und ich kann mir das immer merken, also Astrologen, die lügen. Astrologen kann man auch sagen, ne? Da kann man sich das vom Wort her ganz gut merken. Und Astronomen, das sind Wissenschaftler, die sich mit den Sternen, mit der Himmelswelt, mit den Planeten und so weiter auseinandersetzen, Berechnungen anstellen und das erforschen. Und diese Magier waren in der Regel dort im fernen Persien, waren das solche Astronomen, also Wissenschaftler. Das heißt, es war ihr Tagesgeschäft, sich auch mit den Himmelskörpern auseinanderzusetzen. Und sie beobachteten, sie schrieben alles auf. Es gibt bis heute Aufzeichnungen aus der Zeit und die haben schon eine Menge gewusst. Die waren richtig fit da drin, konnten auch Dinge vorausberechnen und so weiter und so fort. Und diese Männer hier, die waren also solche, die sich damit auseinandersetzten. Aber woher konnten sie jetzt eine Information haben, dass wenn ein neuer Stern irgendwie am Himmel auftaucht, dass das zusammenhängt mit der Geburt eines Königs in Israel? Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum sie sich auf diesen weiten Weg machen? Und ich habe euch hier mal eine Karte mitgebracht. Das ist jetzt ein größerer Ausschnitt. Ihr habt hier wieder das Mittelmeer, hier ist Israel, die Sinai-Halbinsel, das ist also der Ausschnitt, den wir eben hatten. Und das jetzt ist hier das Morgenland, wie man das auch früher bezeichnete. Das ist heute Iran, Irak. Und Iran ist ja quasi der Nachfolgestaat von Persien, also diese Gegend dort. Und wir sind jetzt hier in Israel oder die Geburt des Herrn Jesus in Bethlehem. Und diese Männer kamen irgendwo von dort her und machten sich auf eine weite, weite Reise durch die Wüste, gefährliche Wege bis nach Jerusalem. Warum taten sie das? Nur weil sie einen neuen Stern entdeckt hatten? Dazu müssen wir wissen, dass im Morgenland jede Menge Juden lebten. Wie kommt das? Das kommt aus der Zeit, als der babylonische König Nebukadnezar, damals noch Kronprinz, Israel eroberte und die Juden deportierte nach Babylon. Als damals das Königreich Juda aufhörte zu existieren, da verschleppte man Juden aus der Oberschicht nach Babylon und dort wurden sie ansässig und viele sind dort geblieben. Bis heute übrigens. Heute sind es nicht mehr sehr viele, aber bis heute noch. Und viele von ihnen können ihre Herkunft genau zurückdatieren auf diesen Zeitraum. Und sie siedelten sich an, Babylon, Susa, dort in der Gegend an Euphrat und Tigris. Und was hatten sie mitgebracht? Natürlich Gottes Wort. Die Juden waren in der Regel strenggläubig und das, was wir heute als Altes Testament bezeichnen, große Teile davon hatten sie ja damals schon. Und sie brachten Gottes Worte mit. Und sie brachten die Botschaft der Propheten mit, die in ihrer Zeit gewirkt hatten. Einer davon war Jeremia. Jeremia erlebte genau diese Phase mit, als die Juden verschleppt wurden. Und deshalb ist es gut, mal hineinzuschauen ins Buch Jeremia, um zu gucken, was hat Jeremia denn seinen Leuten mitgegeben, als sie verschleppt wurden dort nach Babylon. Er sagte ihnen vor allem, haltet fest am Glauben, haltet fest am Gott Israels. Es gibt nur einen wahren Gott. Dort in Babylon werdet ihr vielen Göttern begegnen. Die Babylonier hatten weit über 1000 Gottheiten. Ihr werdet vielen Göttern begegnen, aber es gibt nur einen lebendigen Gott. Und interessanterweise finden wir im Buch Jeremia eine Aussage beschrieben, die genau in unsere Geschichte hineinpasst. Und hier merken wir auch, woher die Menschen in Persien diese Information haben konnten, dass Israel und dass der Gott Israels was ganz Besonderes ist. Jeremia Kapitel 10. Dort heißt es in Vers 11, und das ist jetzt das, was Jeremia seinen Leuten mitgab. Jeremia ging ja nicht selbst mit in die Deportation nach Babylon. So sollt ihr zu ihnen sagen, die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Also Jeremia sagte seinen Leuten, wenn ihr dorthin kommt, sagt bitte den Menschen, die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, also alle eure Götzen, die über 1000, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Das war ja eine provokante Botschaft. Da komme ich als Gefangener in ein neues Land und dann soll ich denen erstmal sagen, eure Götter, die werden alle vergehen. Es gibt nur einen wahren Gott. So, und jetzt müsst ihr wissen, dass dieser 11. Vers im 10. Kapitel der einzige Vers ist im ganzen Jeremia-Buch, der in einer anderen Sprache aufgeschrieben wurde. Das ganze Buch wurde in Hebräisch aufgeschrieben, aber genau dieser Satz wurde in Aramäisch aufgeschrieben. Manche Bibeln geben auch einen Hinweis in der Fußnote dazu. Aramäisch wiederum war die Verkehrssprache der damaligen Zeit. Vergleichen können wir das heute mit Englisch. Das konnte zumindest aus der Oberschicht jeder. Das war eine Sprache, die verstand man sogar in Babylon. Das ist interessant, oder? Nur dieser eine Satz, den konnten alle verstehen. Das Hebräische konnten sie nicht sprechen dort, obwohl es verwandt ist sprachlich, aber das Aramäische konnten sie verstehen. Und diesen Satz, es gibt nur einen wahren Gott, den konnten alle verstehen. Und dieses Wissen, das war in Persien tief verankert. Die Juden haben einen anderen Gott. Und sie sagen, das ist der einzig wahre Gott. Und wenn in Israel was passiert, und da waren sie immer sehr aufmerksam, da müssen wir mal genau hingucken, was da los ist. Und dann kamen sie ins Gespräch miteinander, wir können uns das vorstellen, so eine provozierende Aussage. Und dann kamen sie ins Gespräch mit den Juden, die dort angesiedelt waren. Und dann werden sie natürlich mehr erzählt haben. Wisst ihr, und das finde ich so schön, wenn wir auch heute als Christen vom einzig wahren Gott erzählen und davon berichten, werden die Menschen nachfragen. Sag mal ein bisschen mehr dazu. Was hängt damit zusammen? Was steckt dahinter? Und wir können auch mehr bezeugen. Und so haben es die Menschen damals auch getan. Und sie werden berichtet haben von dieser Hoffnung auf den Messias. Da können wir fest von überzeugt sein. Und so war dieses Wissen auch bei den Persern, zumindest bei einigen, verankert. Da gibt es einen Retter, auf den warten die Juden. Und sie werden auch diese geheimnisvolle Botschaft irgendwann gehört haben. Da ist der Stern aus Jakob, so wird er genannt, der Messias. Im Griechischen Christus, im Deutschen Erlöser. Auf den warten sie. Und das hat was mit einem Stern zu tun. Und jetzt können wir uns vorstellen, wieso diese weisen Männer, diese Magier ganz hellhörig wurden, als sie einen neuen Stern entdeckten am Himmel. Und es war ja nicht irgendein Stern, wie vielleicht irgend so ein Lichtpunkt in der Ferne, sondern das muss ja was Besonderes gewesen sein. Sie konnten diesem Stern folgen. Er hat ihnen eine Richtung gezeigt. Nachher lesen wir sogar, dass er über Bethlehem stehen blieb. Also es war ja nicht irgendwas. Und das hat sie herausgefordert. Und sie haben gesagt, da müssen wir hin, da müssen wir schauen, was steckt dahinter. Und das ist das Schöne, was wir wissen dürfen. Jetzt haben wir diese Begebenheit gelesen in Matthäus 2 und wollen uns jetzt mal so ein bisschen durch diesen Text begeben und schauen, was ist hier passiert. Also diese Magier kommen in Jerusalem an. Es wird übrigens in der Bibel wird keine Zahl genannt, dass man immer sagt, die drei, das wird gerückfolgert aus den Geschenken, die sie nachher machen, aber da wird nichts gesagt in der Bibel. Es waren auch keine Könige, das garantiert nicht, sondern es waren eben diese weisen Männer, diese Magier. Sie kommen an nach Jerusalem und fragen dort erstmal, wo ist der neue König der Juden, der geboren worden ist? Das war ja die Frage, die sie bewegte, die sie diese lange Reise hat machen lassen. Wo ist der König der Juden? Und wo fragt man nach einem König? Natürlich im Palast. Also sie werden zunächst mal sind sie zu Herodes in den Palast gegangen und haben diese Frage dort gestellt. Und Herodes fällt ja aus allen Wolken. Der hat gar nichts davon mitbekommen. Wer war Herodes? Herodes, König der Juden, so wurde er von den Römern betitelt. Das ist auch interessant. Genau diesen Titel hatte er von den Römern bekommen. König der Juden. Herodes der Große, wie er sich selber nannte, König der Juden. Also es war ein ganz interessanter Mensch, würde heute vielleicht sagen, größenwahnsinnig. Er war ein grausamer Herrscher. Er war noch nicht mal Jude, er war Edomiter, also aus einem Brudervolk der Juden. Wurde von Rom eingesetzt, Rom hatte ja Israel besetzt damals und von ihnen eher spöttisch König der Juden genannt. Er nahm das als Ehrentitel, ja, er als Nicht-Jude war König der Juden und hoffte, die Gunst des Volkes zu bekommen. Er ließ den Tempel gigantisch ausbauen und anderes mehr und hoffte, da irgendwie Punkte zu sammeln. Und er war ein jähzorniger Kerl, der sogar seine eigenen Kinder umbringen ließ, weil er Angst hatte, sie könnten ihm den Thron streitig machen. Ganz furchtbar. Also dem wollen wir nicht im Dunkeln begegnen. Herodes, ein grausamer Despot. Und jetzt kommen Leute hierhin und fragen, wo ist der König der Juden, der geboren wurde? Also genau den Titel, den er für sich in Anspruch nahm. Und dass er jetzt erschreckt und zornig wird, das können wir uns vorstellen. Er hatte überhaupt keine Ahnung von den Heiligen Schriften. Er lässt nachforschen, ja, da gibt's von Messias, natürlich hat er davon gehört, der wird kommen. Er lässt nachforschen, wo kommt er her, wo soll das Ganze geschehen? Und dann sagt man ihm, in Bethlehem soll er geboren werden. Und diese Information gibt er dann den Männern weiter, die dort angereist waren. Was hat es mit dem Stern auf sich? Auch dazu ganz kurz. Da haben viele spekuliert, ne, was das gewesen sein könnte. Man kann ja so ein bisschen zurückrechnen, welche Kometen waren damals sichtbar oder welche Konstellationen von Planeten, die man von der Erde aus sehen kann und so weiter und so fort. Und da gab es viele Vorschläge, was das sein könnte. Man hat zum Beispiel vorgeschlagen, ja, es könnte sein, dass es irgendwelche Planeten waren, die dicht beieinander standen in diesem Zeitraum, so dass man dann vielleicht denken konnte, es wäre ein Stern, ein neuer, zum Beispiel hier. Am 30. Juni 2015 gab es eine Jupiter-Venus-Konjunktion. Also es ist schon beeindruckend. Und wer im Moment ein bisschen die Sache verfolgt, morgen könnt ihr eine Jupiter-Saturn-Konjunktion sehen, wenn es denn wolkenfrei ist, die sehr eng zusammenstehen, diese großen Planeten. Und das ist schon beeindruckend. In den letzten Tagen konnte man das langsam sehen, wie sich die annähern. Jetzt ist es leider wieder bewölkt. Also das ist schon interessant, aber alle diese Berechnungen passen nicht. Ich kürze es ab, man weiß es einfach nicht. Ja? Und wisst ihr, im Griechischen kann man sehr wohl unterscheiden zwischen Stern und Planeten. Da werden nämlich unterschiedliche Wörter gebraucht. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass Gott zur Geburt seines Sohnes einen Stern vielleicht neu geschaffen hat, vielleicht in Erscheinung treten ließ damals, um das zu signalisieren. Das ist ja für Gott überhaupt kein Problem und das wäre eigentlich auch die einfachste Lösung, dann braucht man nicht irgendwie rumrechnen. Und dann geschieht dieses Wunder, dass Gott, Gottes Sohn, Mensch wird in Bethlehem. Wie gesagt, wahrscheinlich schon etwas vor der Begebenheit, die uns hier berichtet wird. Womit aber niemand rechnete, damals nicht und ich glaube auch heute nicht, dass Gottes Plan so ganz anders in Erfüllung ging, als man das meinen möchte. Die Juden hatten stets gedacht, der Messias, das ist der prunkvolle Retter, der Herrscher, der die Römer aus dem Land wirft, der Israel wieder groß macht, der in Jerusalem im Palast regieren wird. Aber es war eben so ganz anders. Und das war Gottes Plan. Der Sieger kam im Zeichen der Niederlage. Es war so ganz anders. Der Starke kam im Zeichen der Schwachheit. Gott wird Mensch. Staunen wir noch darüber, was damals geschah? So ganz, ganz anders. Und der König, dem alle Macht gebührt, kam im Zeichen der Armut. Geboren in einem Stall. Man hatte keinen Platz für ihn. Keiner bekam es mit, nur ein paar Hirten auf dem Feld und die auch nur, weil ein Engel oder mehrere Engel dort erschienen und der Hinweis gegeben wurde. Im letzten Winkel dieser Erde geschah das. Das war Gottes Strategie, Gottes Plan und der war so ganz anders, als wir uns das vielleicht ausgedacht hätten. Der neugeborene König und auch sein Leben war so ganz anders. Er trat eben nicht mit Macht die Herrschaft an in Jerusalem. Er sagt es an einer Stelle, unser Herr, er hatte keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen konnte, wenn er schlafen gehen wollte. Er hatte kein eigenes Haus. Er hatte nur das, was er am Leib trug. Er hatte kein Geld. Er musste sich einmal eine Münze geben lassen, um sie anderen zu zeigen. Der König in aller Armut. Aber wisst ihr, das ist das Schöne, dass unser Herr Jesus so war und dass das der Weg Gottes war. Paulus schreibt das an die Korinther in 2. Korinther 8. Er, der reich war, wurde arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werden könnt. Und hier geht es nicht um materielle Dinge, hier geht es um das Leben. Er, der reich war, der alles hatte, gab alles auf und wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden konnten. Er musste diesen Weg gehen und er hat es getan. Und dafür können wir ihm nie genug Danke sagen. Der Messias, Christus, der hier geboren wurde, woran wir jetzt auch in diesen Tagen besonders denken, was wir Menschen weitergeben, diese frohe Botschaft, Gott wird Mensch. Und dieser Stern aus Jakob, das hängt eng zusammen. Denken wir nochmal daran, ein Stern, ein Lichtpunkt, ein Orientierungspunkt, etwas, was sich nicht verändert, was scheinbar wie eine feste Größe ist. Und der Herr Jesus selber, er nimmt Bezug auch auf diese Eigenschaften. Und in Johannes 8 sagt er eins dieser Ich Bin-Worte. Und es heißt dort von unserem Herrn Jesus, dass er von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis leben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist dieser Stern aus Jakob, das Licht des Lebens, dieser Orientierungspunkt, der uns all das gibt, was wir brauchen. Oder einige Kapitel vorher, lesen wir noch aus Johannes 1, diese Verse, wo Johannes das beschreibt, Johannes 1, Vers 4, hier spricht er von Christus, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überwunden. Und dann heißt es weiter in Vers 9, das, also jetzt wieder von Christus die Rede, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. So wie dieser Stern am Himmel stand und Orientierung gegeben hat und diesen Magiern gezeigt hat, wo sie suchen mussten, wo sie hin mussten, so ist der Herr Jesus dieses Licht. Gott macht Geschichte. Und das war damals so, das ist heute so und das wird auch zukünftig so sein. Und das macht mich so froh, gerade in einer Zeit, die wir gerne alle anders hätten. Gott macht Geschichte. Und auch das, was um uns herum passiert, seit Wochen und Monaten, es ist von Gott zugelassen. Er steht drüber, es ist ihm nichts entglitten. Und ich möchte dir Mut machen, daran festzuhalten. und dich nicht mit den Katastrophenmeldungen jeden Tag zu beschäftigen, wo wieder neue Fallzahlen gezeigt werden und all einen runterziehen wollen. Beschäftige dich mit Christus. Schau auf ihn, auf dieses Licht des Lebens. Er regiert. Er kam als der Erlöser. Und bis heute passiert nicht irgendwas auf diesem Erdball, was er nicht zulässt. Davon dürfen wir fest überzeugt sein. Und weißt du, auch in Zukunft wird dieser Stern eine Bedeutung haben. Auch diesen Blick möchte ich gerne mit euch machen, bevor wir dann noch in Matthäus die Geschichte kurz weiterlesen. In Offenbarung 22, ganz am Ende der Bibel, wird wieder Bezug genommen auf diesen Stern. Und dort heißt es in Vers 16, da schreibt Johannes: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Der glänzende Morgenstern. Wisst ihr, der Morgenstern ist eigentlich ein Planet. Man nennt es in der Umgangssprache so. Es ist die Venus, der Planet Venus, der ganz oft morgens als letzter noch zu sehen ist, wenn es schon dämmerig wird, weil dieser Planet so ein helles Licht hat. Und der Morgenstern ist auch im Altertum, meinte man immer diesen Planeten damit, der morgens als letzter zu sehen ist. Also dieses Licht, wenn die Sonne schon fast aufgegangen ist. Und wenn wir Jesus sehen, unseren Herrn, der wiederkommen wird, dann, wenn die Sonne aufgeht, er zeigt uns, dass es bald soweit ist. Er ist dieser Morgenstern. Er ist dieser Punkt, der Hoffnung gibt. Und du weißt, es kann gar nicht anders sein, als dass es jetzt hell wird. Nicht mehr lange wird es dauern. Und wisst ihr, wenn wir die Zeichen der Zeit richtig deuten, dann glaube ich wirklich, dass es nicht mehr lange dauert. Wenn wir schauen, was passiert weltweit, auch was mit dem Volk Israel passiert und manches mehr könnten wir jetzt mit hineinnehmen, dann ist es so nah, dass wir wahrscheinlich davon ausgehen dürfen, bald kommt der Herr Jesus. Lasst uns auf diesen Morgenstern schauen. Und dann wird seine Geschichte weitergehen, seine Geschichte, die uns so deutlich beschrieben wird in seinem Wort. Lesen wir noch kurz die Begebenheit aus Matthäus 2, wie es weiterging, als Herodes diesen Männern diesen Tipp gab, geht nach Bethlehem. In Vers 7, Matthäus 2, Vers 7, da heißt es: Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sterns. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfanden hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Das Wunder des Erlösers, der geboren wurde, und diese Geschenke, die man ihm brachte, das war auch sehr außergewöhnlich, die halfen dieser jungen Familie später, als sie dann nach Ägypten fliehen mussten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Gott hat diese Familie versorgt. Da könnte man jetzt auch noch viel zu sagen, aber das will ich aus Zeitgründen nicht tun. Das Licht der Welt, der Stern Jakobs, wie froh kann uns das machen, dass wir in diesen Tagen daran denken können. Und der letzte Gedanke, den ich uns heute Morgen mitgeben möchte, ist der: bis zu diesem Punkt, wo der Morgenstern erscheint, bis zu diesem Punkt haben wir als Gottes Kinder einen Auftrag. Und auch der hat was mit Sternen zu tun. Paulus beschreibt das im Philipperbrief. Und ich möchte uns diesen Vers als Abschluss lesen. Philipper 2, Vers 15. Philipper 2, Vers 15. Da schreibt der Apostel: Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter, also rein seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Auf den Punkt gebracht, sagt Paulus hier, jetzt seid ihr dran, jetzt sind wir dran, zu leuchten wie ein Himmelslicht. Und solange er uns noch hier lässt, bis der Morgenstern erscheint, sollen wir diese Funktion einnehmen. Warum? Ein Leben zu führen, wo andere sehen, wir kennen diesen Stern aus Jakob, um hinzuweisen auf Christus, um Orientierung zu geben zu ihm, dem Messias. Das ist unser Auftrag. Frag den Herrn doch, wo das in dieser Woche sein kann. Vielleicht mit einem lieben Gruß an irgendwen, der in deiner Nähe wohnt, den du kennst, eine Karte, die man schreibt, ein Anruf, wie auch immer, die Weihnachtsbotschaft zu transportieren. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt Schriften, die man weitergeben kann in diesen Tagen, die auf Weihnachten und die Bedeutung des Festes hinweisen. Schaut euch um, es liegt auch einiges vorne aus. Nehmt's mit, verteilt es, gebt es weiter. Gerade in dieser dunklen Zeit, in der wir leben. Und ich glaube auch, dass das mit ein Grund dessen ist, dass Gott das zulässt, was wir im Moment, ja, manche schmerzlich erleben, dass Menschen auf der Suche sind und dass sie offen sind für die wahre Bedeutung des Weihnachtsfestes. Lasst uns das nicht verschlafen. Frag den Herrn, was er an Aufgaben für dich vorbereitet hat, gerade in dieser Woche, die jetzt vor uns liegt, damit wir leuchten wie die Himmelslichter.